Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute bei mir im Studio darf ich Eva Braukmann begrüßen. Sie ist Finanzbloggerin und Podcasterin aus Deutschland und vor einigen Monaten voll ins Bitcoin-Rabbit-Hole, in diesen Kaninchenbau hineingefallen und wirklich nicht mehr herausgekommen. Sie hat inzwischen die Aktion 1 Million Satz für 1 Million Frauen ins Leben gerufen und ich spreche mit ihr heute über was Bitcoin für sie bedeutet, was Bitcoin für sie bringt. Natürlich die Frage Frauen, Männer, oben, unten. Am Ende des Tages sind wir ja natürlich alle gleich. Aber für sie ist es wichtig, da auch mit einer anderen Kommunikation an die Sache heranzugehen. Und sie hat wirklich ein paar extrem interessante Insights und hat Bitcoin sehr, sehr schnell umfassend verstanden, glaube ich. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr auch Spaß dran habt. Jetzt gibt es noch ein kurzes Wort von den Sponsoren, die diese Sendung möglich machen. Vielen Dank dafür. Und dann geht's gleich los mit dem Interview. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in Gold We Trust. Report und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Apricot Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferdin Amos. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf apricot.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Apricot Media, weil der Amazon-Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Apricot Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Ich darf ganz herzlich begrüßen Eva Braukmann in den Studios von Tomotion 1090 Wien. Hallo Eva.
Hallo Nico.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du vorbeigekommen bist. Du wohnst ja in der Nähe von München, glaube ich.
Mhm, genau, in Grafing genau genommen.
Da für die Lokalbatatoren, die wissen jetzt, wo du zu Hause bist. Bist aber ursprünglich aus St. Pölten, hast du mir gerade erzählt.
Ja, genau, aus der Nähe von Wien. Ungefähr der gleiche Abstand wie Grafing von München, jetzt St. Pölten von Wien. Genau.
Wir haben uns vor ein paar Wochen unterhalten, du hast mich in deinen Podcast eingeladen und dann habe ich festgestellt, du bist voll ins Bitcoin-Rabbit-Hole hineingefallen. Du kommst ursprünglich aus dem Sales, du bist bei Google, glaube ich, im Hauptberuf.
Genau.
Und hast aber auch seit einiger Zeit einen Blog, einen Podcast und jetzt konzentrierst du dich voll auf Bitcoin, aber nicht ganz. Erzähl mal ein bisschen, was ist da passiert?
Ja, also ich habe tatsächlich nebenberuflich 2019 einen Blog gestartet, der ist kinderleichtefinanzen.de und dann habe ich immer wieder Artikel geschrieben zu ganz vielen Themen, die eigentlich so Frauen und Finanzen betreffen und auch Familie und Finanzen betreffen. Und da geht es wirklich angefangen um Patientenvollmacht sogar und Vorsorge und Versicherungen bis hin zu ETFs und Kaufpreis-Miete-Verhältnis, soll ich eine Immobilie kaufen oder mieten? Und ein Thema war das dann so um 2020, das war ja gerade, oder 2021 besser gesagt, da war der Bitcoin-Kurs halt auch sehr hoch und das Interesse an Bitcoin sehr groß. Und da haben wir jemanden eingeladen, der sich einfach um Bitcoin, der sich gut auskennt bei Bitcoin. Und im Zuge dessen habe ich halt eben auch einen Artikel geschrieben und der heißt, wie funktioniert Bitcoin? Und da habe ich eigentlich genau beschrieben, wie die Kryptowährung halt eben funktioniert. Und dachte mir auch nichts weiter und den habe ich dann halt einfach gepostet. Aber wenig später habe ich dann wirklich sehr viel Besucherinnen bekommen, also ganz viele Frauen. Und da war ich total überrascht, dass das eigentlich so ein Frauenthema ist und habe eigentlich beschlossen, mehr darüber zu erfahren. Und das war der Moment, wo ich reingefallen bin ins Rabbit Hole.
Es ist deswegen so interessant, weil du wirklich also gemerkt hast, quasi, dass die Nachfrage eigentlich der Treiber des Ganzen ist. Also du sagst, Besucherinnen, die kommen dann über die Suchmaschinen, und weil du bei Google arbeitest, weißt du auch, wie man das genau hinkriegt, dass man da ganz gut gereiht wird?
Nee, also ich habe wirklich hunderte Artikel geschrieben, ganz, ganz viele. Ja, Testament ja oder nein und welcher ETF ist der beste? Also ich habe wirklich tausende Stunden an Arbeit da reingesteckt, glaube ich, insgesamt. Und bei ganz vielen bin ich halt nicht raufgekommen. Aber bei diesem einen Artikel, komischerweise, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, weil es sonst eigentlich nicht so viele Artikel gab, die von Frauen geschrieben worden sind zu Bitcoin. Auf jeden Fall bei diesem einen Artikel bin ich halt bei diesen weiblichen Traffickern zufälligerweise ziemlich weit hochgekommen. Und es ist der Klassiker. Also sobald ein Leser oder eine Leserin viel Zeit verbringt mit dem Artikel, ist man halt einfach weiter oben gerankt. Das kann man nicht beeinflussen.
Ah, ist das so? Das Google misst auch, wie lange man dann draufbleibt?
Ja, wie lange die dann draufbleiben. Und das kann man halt nicht beeinflussen. Entweder schreibt man halt gut oder man schreibt halt nicht gut. Und
da offenbare ich jetzt meine digitale Unwissenheit. Ja.
So geht das, genau.
Aber wie kommt man überhaupt dazu, also bevor wir jetzt zu Bitcoin kommen, aber wie kommt man überhaupt dazu, quasi im Nebenjob anzufangen, über Finanzen zu bloggen, wenn du sagst, du hast da tausende Stunden hineingesteckt? Du bist ja auch nicht, du kommst ja auch jetzt nicht aus den Medien oder vom Schreiben oder so, ne?
Ja, also schreiben mochte ich eigentlich schon immer gerne. Das habe ich, ja, ich lese auch sehr gerne Bücher. Also das war, glaube ich, so mehr ein Hobby. Das ist, statt ein Fernsehen am Abend oder so, habe ich das entdeckt für mich, dass ich halt gerne schreibe. Und warum Finanzen? Das hat eigentlich so richtig begonnen 2015. Also ich habe angefangen generell zu investieren 2010 in Aktien, ziemlich teuren Investmentfonds damals genommen und so 4-5 Jahre später jedoch, als dann nach der Heirat, als dann die Kinder da waren, dachte ich, jetzt wäre schön ein Nestchen zu bauen und schauen wir mal, oben wir eine Immobilie finden, damals in Hamburg. Und das war halt damals echt unmöglich, also heute ja auch ziemlich schwierig sozusagen.
Und seit es im teuren Hamburg ins extrem günstige München gezogen.
Genau. Das kann nur München sein. Ja, aber wirklich, es hat den Zusammenhang, weil wir haben halt keine Immobilie gefunden, obwohl wir halt beide berufstätig waren, eigentlich immer viel gespart haben, der Klassiker. Und jetzt laufen wir auf den Immobilienmarkt und denken, da kommt schon was, aber es kam halt eben gar nichts und es war wahnsinnig schwierig. Wir haben monatelang versucht, etwas zu finden. Und dann war halt irgendwie das Buch, das ich mir dann in die Hände gefallen ist, war von Gerd Kommer, Kaufen oder Mieten. Und das war schon mal dieser erste Finanzmythos, den ich so verinnerlicht habe. Kaufen ist immer das Allerbeste. Ja. Und dann kam es halt zum ersten Mal bei mir, okay, es ist nicht so, wie alle sagen, sondern Finanzen sind doch total spannend und da steckt so viel mehr dahinter, als so die Volksweisheiten so glauben machen. Dann bin ich halt reingefallen so in das Thema, habe meine Investmentfonds dann umgetauscht in ETFs ungefähr in dieser Zeit, weil die halt viel günstiger waren und habe gedacht, unser Leben ist so viel einfacher jetzt. Also wir müssen keinen hohen Kredit bedienen über 30 Jahre lang. Ich muss nicht 40 Stunden arbeiten 30 Jahre lang, sondern es geht halt viel einfacher und man kann flexibler sein. Und ich glaube, diese Selbstermächtigung, die ich damals gespürt habe, die wollte ich halt auch weitergeben und darum habe ich das Finanzthema gewählt.
Also Moment, es heißt, ihr mietet jetzt?
Ja, wir mieten jetzt.
Ah, okay. Ja, okay.
Genau, weil das war dann der Moment, wo wir gedacht haben, okay, wir brauchen ja gar nicht kaufen, wo wollen wir am liebsten wohnen? Und das war halt mehr an den Bergen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir ja gleich München nehmen, was vorher unmöglich war, weil wir gedacht haben, da können wir sich sowieso nie was kaufen. Aber mieten geht, also ist natürlich auch teuer, ja, aber klar. Es ist in Relation noch.
Also okay. Gerd Kommer wäre sehr stolz. Ich habe das Buch auch gelesen. Ja. Ich habe ihn auch schon mal interviewt, oder sogar zweimal. Ich habe ihn sogar schon zweimal interviewt, glaube ich, auch für meinen letzten Podcast. Ja, er ist da wirklich extrem gut und er ist da sehr, er ist jetzt kein Gold-Fan und kein Bitcoin-Fan und so weiter, aber er hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Modell gebaut, sage ich jetzt mal. Und das ist auch sehr interessant für mich. Auf dem Papier ist alles leicht. Ja. Oder leicht. Du hast es mal verstanden. Aber das Leben ist halt nicht so leicht planbar. Ja? Ja. Also bei mir sind es dann immer persönlich, ganz persönlich. Ich kann auch sehr gut erklären, was alles Anlegerfehler sind, weil ich mache sie ständig und ich habe es noch nicht ändern können. Das heißt, du hast das einfach so, du liest es einmal und ziehst es einmal durch und das funktioniert von Anfang an?
Also ich habe auch Anlegerfehler gemacht. Ich glaube, anders geht es gar nicht. Ich bin eher so, dass ich auch gerne mal ausprobiere und schaue, wie es läuft und wie es sich anfühlt. Und da gehe ich nicht all in gleich von Anfang an, sondern das dauert dann halt über Wochen sozusagen, wo ich dann investiere und immer mehr investiere und mich wohler fühle und dann mehr und mehr investiere. Und ich glaube, dieser Anfang ist ganz gut, dass man da mal die Erfahrung sammelt, aber auch dieses Wissen und diese Wissensvermittlung. Ich glaube, es gibt so auch verschiedene Typen von Leuten. Manche müssen halt eher, brauchen eher ein Seminar über mehrere Wochen und manche können auch ihr Leben verändern durch Bücher. Gibt es auch ganz viele. Und ich glaube, bei mir reichen auch solche Bücher, wenn ich mir denke, okay, der Gerd Kommer, der kann das gut schreiben, dann hat das wirklich auch in gewisser Weise unser Leben verändert. Und ja, und dann habe ich angefangen zu investieren, immer mehr und mehr, und dann habe ich mich wohlgefühlt dabei.
Das ist sehr wichtig, aber der Schritt zu Bitcoin ist ja noch ein großer, weil Gerd Kommer sagt nicht Bitcoin. Mhm. Du bist jetzt auch noch nichts. Also was bei dir interessant ist, du bist noch nicht lange dabei, bist aber sehr schnell dann gekommen dazu, auch öffentlich darüber zu reden, hast jetzt eine Aktion auch. Wie geht denn die Aktion?
Genau, die Aktion, die heißt 1 Million Sets, also 1millionsets.de, da steht auch mehr drüber. Ich möchte 1 Million Frauen dazu bewegen, 1 Million Sets zu kaufen. Und ich glaube, deine Hörerinnen und Hörer wissen schon, was Sets ist, aber viele nicht. Also ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Sets. Und 1 Million Sets, das sind so circa 200 Euro oder 300 Euro, je nachdem, wie der Kurs gerade steht. Und ich möchte halt 1 Million Frauen dazu bewegen, off zero zu kommen. Also einmal zu investieren und wissen, wie sich das anfühlt und diese Selbstermächtigung auch zu spüren und diese Unabhängigkeit zu spüren. Und ich glaube, das kann man schon, wenn man off zero ist, also ob das jetzt 50 oder 200 oder 2000 Euro sind, aber diesen ersten Schritt gehen, das finde ich ganz wichtig. Und deswegen habe ich die Aktion ins Leben gerufen, ja.
Ist aber ganz ähnlich eigentlich zu sagen, kümmert euch mal um eure Finanzen generell. Das ist ja auch so eine Art Selbstermächtigung, die man spürt, nicht? Und das ist ja auch, wenn du sagst, wobei du dich ja gar nicht so sehr, richtest du dich direkt nur an Frauen? Also ist das dein Ziel generell mit deinen Produkten?
Ja, hauptsächlich an Frauen, auch an Familien, weil ich habe irgendwie so erfahren, dass für Frauen nicht nur die eigene Vorsorge wichtig ist, sondern halt eben auch, dass die Familie versorgt ist. Das ist halt auch ein großes Anliegen. Und das ist, glaube ich, bei Frauen noch ein bisschen stärker noch als bei Männern, ist jetzt nur so mein Gefühl.
Na, da muss ich jetzt auch protestieren. Da muss ich jetzt also für die Männer protestieren. Also,
okay. Brichst du eine Lanze für die Männer?
Muss ich jetzt eine Lanze brechen für die Männer, sozusagen am Ende des Tages, wenn du als Mann verantwortlich bist für deine Familie, dann musst du das ja auch mitbedenken, glaube ich. Vielleicht jetzt, wenn du jetzt jünger bist, und das kann was anderes sein, ja. Aber gut, wird es auch unterschiedliche geben. Ja. Aber natürlich, du hast schon sicher recht, ja. Stell dir vor, der Mann kümmert sich gar nicht um die Finanzen, dann muss sich die Frau darum auch noch kümmern, um die Kinder und den Haushalt und die Finanzen. Ja. Meine Mutter ist immer da gesessen, kann mich noch erinnern, nächtelang mit so großen A4-Heften und hat die Buchhaltung gemacht. Ah. Ja, und dann als Excel aufkam zum ersten Mal, das war also eine große, und ich habe das von ihr übernommen, ich bin auch heute große, ich trage immer meine Anlegerfehler brav ein in die Excel-Tabelle. Okay. Okay, aber
das ist doch etwas sehr Weibliches wieder, was man so mitbekommt, dass so Haushaltsbuch führen, so Haushalten mit dem eigenen Geld, das ist, oder sparen, das ist ja ein eher etwas Weibliches, und eher dieses Investieren und aus Geld mehr machen ist ja eher was, was man mit Männern vielleicht in Verbindung bringt.
Vielleicht so mehr Risiko.
Ja.
Glaubst du, dass Bitcoin etwas Riskantes ist?
Also als Investition auf jeden Fall. Also wenn man es so als Investitionsobjekt sieht, auf jeden Fall, das kann ja innerhalb kürzester Zeit rauf und runter gehen. Das ist ja eigentlich die Messgröße des Risikos, die Volatilität. Und was man, und auch die kurze Historie, das kommt halt auch noch dazu. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum der Gerd Kommer da immer so das absagt und abwinkt und sagt, wir kennen das erst seit 14 Jahren oder so, da kann man noch nichts sagen. Aktienmarkt gibt es schon seit 120 Jahren, Immobilien seit 300 Jahren, keine Ahnung, dass das auch nochmal gemessen wird. Und da hat man es eben erst seit 14 Jahren, und da kann man nicht wirklich was dazu sagen, wenn man Statistiker ist.
Ja, aber ironischerweise wäre ja die Existenz von Bitcoin ein Argument zu sagen, naja, vielleicht zählt die Statistik am Aktienmarkt oder am Immobilienmarkt nicht mehr so wie früher, weil eben es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, Wert zu speichern.
Finde ich interessant, ich weiß es aber noch nicht, ob das so durchdrungen ist überall schon. Also dass man wirklich sagen kann, das ist schon so gesetzt.
Ja, sicher nicht. Ja. Nein, sicher nicht gesetzt. Ja. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, Aktienmarkt. Und es ist auch interessant zu sehen, dass der Aktienmarkt auch gestiegen ist während des Goldstandards, das heißt auch unter hartem Geld hat. Und natürlich, weil die Unternehmen wachsen und so weiter. Aber was mich schon bei ETFs, passiv investieren, teilweise auch Immobilien ein bisschen nervös macht, ist halt, wann sind denn die groß geworden? Na, wann hat Jack Bogle Index Investing erfunden? Na, 3 Minuten, nachdem der Goldstandard aufgehoben wurde und die große Inflation begonnen hat. Na, und alles hat angefangen zu steigen. Okay, aber zurück zu Bitcoin. Also Weißt du noch, was dein erster Touchpoint war?
Der erste Touchpoint. Also tatsächlich glaube ich, dass ich versucht habe, noch Frauen in dem Podcast, in dem Meine Mäuse-Podcast, ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Ich habe gemeinsam mit einem anderen Finanzblogger-Kollegen so ein Jahr später, also 2020 circa, einen Podcast auch ins Leben gerufen, den Meine Mäuse-Podcast. Und da lade ich auch immer Expertinnen und Experten ein zu verschiedenen Themen. Und ich habe da einfach jemanden gesucht, eine Frau gesucht, die halt über Bitcoin spricht, weil das ja anscheinend so viele Frauen auch interessiert. Und da war eigentlich nur die Anita Posch, so, die ich gefunden habe, als andere Podcasterin. Und die war so dieser erste Einstiegspunkt. Dann habe ich mir zum Beispiel ihre Vita durchgelesen und da habe ich gesehen, dass sie bei der Universität von Nicosia eben auch so einen kostenlosen Massive Online Open Kurs genommen hat und den habe ich dann halt auch belegt. Mhm. Also über 12 Wochen lang, jede Woche so eine bestimmte Lektion, auch über Kryptowährung und Bitcoin an sich, auch von Andreas Antonopoulos. Dann war ich total begeistert von seinen ganzen Reden auf YouTube, haben wir, glaube ich, alle angehört. Und ja, so bin ich reingekommen, habe natürlich auch Anita eingeladen und wir haben über Bitcoin als gerechteres Zahlungsmittel gesprochen. Das hat mich auch total begeistert. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und da hat sich dann eigentlich, da hat sich eigentlich so viel aufgetan nochmal mit, ich weiß nicht, mit der Zentralafrikanischen Republik, deren Währung noch immer gebunden ist an den Euro. Also das wusste ich auch alles nicht. Also das hat mir ehrlich so viel gesagt, eröffnet.
Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Geldpolitik und so weiter. Ja. Das wusste ich auch nicht. Also Okay. Diese ganze Central African Franc Sache, ja. die habe ich dann auch erst von Bitcoin. Ja. Überhaupt ist es ja das Faszinierende bei Bitcoin auch, dass so Dinge wie auch Dezentralisierung zum Beispiel, war ja vor Bitcoin keine Kategorie. Also du konntest sagen, okay, das Geld ist nicht an Gold gebunden und das ist jetzt schlecht und es ist zu viel Inflation und so weiter, aber niemand hat gesagt, wir müssen das jetzt so weit wie möglich dezentralisieren, damit niemand das kontrollieren kann. Auf die Idee ist keiner gekommen von Bitcoin. Ja? Okay, und die Anita, ich glaube, die Anita kommt ja auch aus St. Pölten, oder?
Ja, genau.
Das heißt, das ist ja quasi ein Nest von österreichischen Bitcoinerinnen.
Ja, das ist uns dann auch aufgefallen, oder mir besser gesagt, weil ich fand sie am Bild, fand ich dann relativ, ist sie mir etwas bekannt vorgekommen und den Namen kannte ich natürlich. Und dann haben wir dann entdeckt, dass wir uns schon mal getroffen haben. Und zwar, ich war die Freundin ihrer jüngeren Schwester. Wir waren sogar bei ihr zu Hause öfters.
Ah, wirklich? Na gut, ja.
Vor 30 Jahren das letzte Mal. So. Das hat sich dann halt alles auch noch nett gefügt, wenn man denkt, da kenne ich ja jemanden, der auch drüber spricht.
Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer außerhalb Österreichs, St. Pölten ist die Perle von Niederösterreich, ja, die Hauptstadt. Ja, der Mittelpunkt des großen Bundeslandes, das rund um Wien ist.
Genau.
Ja. Okay, also das heißt, du hast die Anita eingeladen und dann ist es für dich so richtig losgegangen. Hast du den Kurs gemacht, Andreas Antonopoulos, und weil das ging ja, wir sind jetzt alles Ende letzten Jahres, richtig?
Ja, so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ja.
Und dann hast du dir gedacht, ich muss was beitragen, ich mache jetzt diese Aktion.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe halt auch einen Freund, der schon auch seit langer Zeit Bitcoiner ist, mit dem habe ich mich auch ausgetauscht und so, was kann man denn da machen? Also ganz allein aus mir ist es nicht rausgekommen und dann haben halt ein bisschen gebrainstormt. Das hilft immer ganz viel. Ich finde Unterhaltung mit anderen und dann sind wir drauf gekommen, dass eigentlich das eine schöne Sache wäre, wenn wir mehr Frauen dazu bewegen in die Richtung und mehr zu investieren und reinzugehen.
Ja, was du vorher gesagt hast, also dieser Schritt in die eigenverantwortliche Geldanlage einerseits und dann aber noch zu Bitcoin, wo du dann auch wirklich diese volle Verantwortung übernehmen kannst über deine Private Keys, über deine Finanzen, das ist ja auch, das ist schon, also für die meisten Menschen schwer. Ja. Also
am Anfang auf jeden Fall beängstigend, aber ich glaube, wenn man es mal ausprobiert und vielleicht auch nur mal mit 10 Euro mal ausprobiert, vielleicht auch ganz am Anfang, dann, also ich finde, das gibt einen auch so wahnsinnig viel. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man denkt, man könnte, also theoretisch, man möchte ja nie hoffen, dass es notwendig wäre, aber man könnte mal über die Grenze gehen ohne, also den Besitzstand mitnehmen. Also das fand ich auch total faszinierend. Und ich fand das am Anfang auch ziemlich beängstigend, dass ich mir denke, okay, ich habe da so einen Stick herumliegen, so ein Cold Wallet sozusagen. Das kann ich ja jederzeit verlieren, weil ich schon 100 USB-Sticks verloren habe in meinem Leben, so gefühlt. Und dann habe ich aber erst verstanden, dass es darauf nicht ankommt, sondern eben auf diese 12 oder 24 Wörter. Und da habe ich mir gedacht, die kann ich auch auswendig lernen. Also das ist wirklich eine große Selbstermächtigung und die darf man halt nicht verlieren, ja. Aber dieser Stick, der ist nicht so wichtig. Dann nimmt man einen neuen und kann den wieder reaktivieren. Das fand ich schön.
Dass du das Bitcoin aus Information quasi einen Wertträger gemacht hat.
Ja.
Das ist crazy. Also ich glaube, das hat auch, das ist noch nicht bei vielen angekommen.
Ja.
Ja, also was das für Implikationen hat, wie du gerade gesagt hast, die Ukraine hat das wieder schön gezeigt.
Ja.
Ja, und natürlich war das jetzt nicht so, dass jetzt 99 von 100 Ukrainerinnen und Ukrainern, die flüchten mussten, Bitcoin sich bedient haben.
Ja.
Aber wenn es nur einem geholfen hat,
ja,
wo ist der Schaden? Und dass die Ukraine selbst jetzt Bitcoin verboten nicht, aber ich glaube, die Ausfuhr verboten hat tatsächlich, was ja auch ironisch ist, weil du kannst es ja gar nicht ausführen, es ist ja schon im Ausland und auch da, es ist überall gleichzeitig, zeigt ja auch, dass es offenbar Erfolg hatte.
Ja, ja, ich habe tatsächlich einer Ukrainerin Bitcoin erklärt, das hat echt 2 Minuten gedauert, da war sie begeistert und dachte, wow, ach so, das hätte ich ja alles mitnehmen können. Es war nämlich wirklich krass, also sie konnten gar nichts mitnehmen, mussten natürlich in Deutschland in dem Fall auch Sozialleistungen beantragen. Das hat Wochen gedauert. Ja, wir haben ihnen da auch geholfen, aber das hat eben Wochen gedauert, bis sie da irgendwas bekommen hätten. Und dann habe ich ihnen nur kurz erklärt, was Bitcoin ist. Und sie waren, ja, ich dachte, das wäre nur sowas für Spekulationen. Aber die wussten es halt eben auch nicht. Wenn sie es gewusst hätte, dann hätte sie das auch gemacht. Also
da seht ihr, was ihr anrichtet, liebe Mainstream-Medien, mit eurem Blödsinn. Ja? Dann wissen nicht mal die Ukrainerinnen, die es brauchen können, dass sie mit Bitcoin ihr Vermögen außer Landes schaffen können. Ja? Und sogar noch, ich meine, am Weg auch, wenn man mal was kaufen muss, ja, wirst du wahrscheinlich auch immer jemanden finden. Ja? Also solange deine junge Leute sind, wirst du jemanden finden, der dir helfen kann, auch für Bitcoin was zu besorgen. Ja? Das kann nicht, also es gab einen Bericht, aber das war das aus der Ostukraine, ganz am Anfang des Krieges, dass dort ein schwedischer Journalist hat gesagt, also Bargeld gibt es keins, ATMs funktionieren nicht, Kreditkarten funktionieren nicht, die haben ein neues Auto kaufen müssen, haben sie mit Bitcoin gemacht. Ja? Und das ist natürlich viel spannender, als jetzt zu spekulieren, wie viele neue Leute reinkommen und dann geht der Preis hoch, was wir im Westen machen, weil es uns jetzt so gut geht. Ja?
Ja.
Also du hast das wirklich miterlebt, das ist sehr spannend. Ja,
ich habe vor allem den Anwendungsfall miterlebt. Ich glaube, es gibt wahnsinnig Milliarden von Menschen, die noch nicht diesen Anwendungsfall kennen. Und darum finde ich es ja auch so toll, was die Anita macht, ne? Dass sie mal hinreist und diesen Anwendungsfall erklärt dann für die Leute, die es halt jetzt wirklich dringend brauchen. Und also das wird nicht verschwinden, also auch wenn Preise rauf und runter gehen. Also dieser Case wird nicht verschwinden. Also daran glaube ich stark, dass das noch sehr, sehr, auch in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird.
Ich muss auch sagen, also in der Theorie habe ich es auch verstanden natürlich, aber in der Praxis habe ich das auch durch die Ukraine dann in der Theorie also besser, also der Anwendungsfall, du kannst tatsächlich mit 12 Wörtern in deinem Kopf dein Vermögen transportieren und das definiert auch irgendwo die Idee von Vermögen neu, weil du eben das auch machen kannst in Friedenszeiten und das ist ja nicht nur für die, ja, weil die meisten Menschen, und das ist das, worauf ich auch hinaus wollte mit den Aktien und den Immobilien, ich bin ein großer Fan von Aktien. Ich bin ein großer Fan davon, dass du Unternehmensanteile kaufen kannst. Immobilien, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, dass das an sich eine super Sache ist. Aber da steckt so viel Wertspeicher drinnen. Von Leuten, die nicht sagen, ich will unbedingt Aktien haben, die sagen, ich muss mein Geld schützen. Und da bietet Bitcoin, da sind wir gleich wieder beim Risiko, aber auf dem Papier bietet es eine Alternative. Eine 1 Million Satz. Das heißt, was machst du da jetzt? Du schreibst Artikel, du gehst in Podcasts wie meinen. Ja. Was ist der Plan?
Ja, genau so. Du hast es jetzt so zusammengefasst. Ich schreibe weiterhin Artikel. Ich lade Experten und Expertinnen ein. Du bist ja auch eingeladen und wir haben eine Folge aufgenommen. Ich spreche einfach auch darüber, wenn jemand mich einlädt oder so. Also
wie
sehr,
zum
sehr
Beispiel,
gerne.
Wie zum Beispiel. In Innsbruck am 17. September haben wir genau vor einer halben Stunde quasi unterschrieben, dass du vorbeikommst und einen Fireside-Chat machst zu deinem Thema.
Ich bin begeistert, ein bisschen eingeschüchtert auch, aber ich bin auf jeden Fall, freue mich sehr drauf.
Bei der BTC 22, der großen Bitcoin-Konferenz. Und wer dabei sein will, mit Nico 21 bekommt man einen Rabatt. Ja? Und wer mit Bitcoin bezahlt, bekommt sogar noch 25% Rabatt obendrauf. Ja, also, und es ist ja jetzt gerade mit Bitcoin bezahlen relativ günstig. okay, bevor wir jetzt quasi zum Bärenmarkt kommen, es würde mich interessieren, was sind so die Fragen, die du bekommst? Oder beziehungsweise, du beschäftigst dich damit, dann gehst du raus, sagst 1 Million Satz für 1 Million Frauen. Mhm. Jetzt merkt man auch, okay, du tauchst auf Twitter öfter auf, ist mir schon aufgefallen. Ja, da muss ich dich allerdings warnen, das ist auch ein ziemlicher Zeitfresser.
Ja.
Aber wie, also, du redest im Podcast drüber. Mhm. Und wie sind so die, wie ist das Feedback?
Mhm. Sehr gut. Also ich hatte zum Beispiel auch mit dem, also nach den jeweiligen Interviews kam dann schon oft so das Feedback zu, als direktes Kommentar, ja super, jetzt habe ich es mal verstanden, warum man das überhaupt anwenden soll. Also ich finde, das ist ein ganz großer Fokus von mir, also diese Anwendung, das ist mir halt auch ganz wichtig, dass man es eben halt auch macht, weil ich habe das in den letzten Jahren so total oft gehabt, dass halt irgendwie ein Freund hier oder ein Bekannter da oder ein Kollege dort gesagt hat, ja, ich habe in Bitcoin investiert, und ich habe das immer so genickt und dachte, okay, ja, ist schön für ihn, oder es waren ja eigentlich immer nur, in dem Fall halt immer nur Männer, finde ich ganz interessant, aber ich werde nie auf den Gedanken kommen, dass ich mich selbst, also selbst investiere. Und ich glaube, das ist eher so mein Aufruf. Hey, mit den 1 Million Satz investier du auch. Versuch's mal, probier's mal. Nicht immer den anderen zuhören, wie die das machen, sondern halt wirklich auch den ersten Schritt gehen. Und es ist auch viel einfacher als früher. Also ich war am Anfang, ich glaube 2017, 2018, wo ich mich nur so ungefähr damit beschäftigt habe, wie das eigentlich gehen könnte, dass ich kaufe. Das war mir dann viel zu kompliziert. Und ich habe gedacht, nee, das ist nichts für mich. Aber jetzt ist es auch wirklich richtig einfach. Und auch diese Angst nehmen, das ist mir auch ganz wichtig. Und vor allem auch die Angst nehmen, dass man selbst verwahrt. Das ist mir auch wichtig. Also diese Dinge möchte ich halt besonders unterstreichen.
Das heißt, du erklärst auch, wie funktioniert eine Hardware-Wallet. Und wie geht's, also das ist das Technische und das Ökonomische. Ja. Also bist du überzeugt von der Idee eines knappen Gutes, quasi eines knappen digitalen Gutes, in das ich dann mein Geld speichern kann, in der Hoffnung, dass es zumindest seinen Wert hält?
Ja, es ist so, dass ich jetzt kein Ökonomiestudium, also kein VWL-Studium habe. Ich bin jetzt
Das ist hilfreich, glaube ich.
Das ist hilfreich, habe ich auch schon von vielen gehört. Genau. Es ist hilfreich, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich mich nicht so spezialisieren auf die generelle Ökonomie eines Landes in meinen Podcast-Folgen oder in meinen Artikeln, sondern mehr auf das Gesellschaftliche und auch den Familienbereich. Also was bedeutet es, wenn die Geldpolitik besagt, dass ein Preis stabil sein soll? Was bedeutet das für Familien? Weil es gab ja schon oft die Ansage, ja, jetzt kommt die Digitalisierung und die Globalisierung, wir müssen alle weniger arbeiten. Und warum ist das nicht so? Warum arbeiten wir jetzt 40 Stunden und können uns trotzdem keine Wohnung in München leisten? Also so dieses Hamsterrad möchte ich halt ein bisschen mehr herausarbeiten. Was bedeutet das für Familien? Und da schreibe ich auch recht viel darüber. Ja.
Und wie ist es mit der Teuerung?
Mit der Inflation derzeit? Ja. Ich habe ganz viele Spartipps. Das hilft natürlich nur so im Ad-hoc. Also es ist jetzt nur so ein Pflaster, dass man drauf klatscht sozusagen. Und ich habe selbst für mich bemerkt, ich habe mir immer überlegt, okay, was ist Inflation und wie kann ich mich da am besten schützen? Also ich habe mich da ganz, ganz viele Artikel und Podcast-Folgen gehen halt darum, okay, ETFs und Sparen und dergleichen. Aber ich habe mich halt nie gefragt, warum gibt es das eigentlich? Und ich möchte halt die Hörerinnen da auch mehr dazu bewegen, einmal die Frage stellen, warum muss es denn eine Teuerung geben? Warum muss es eine Inflation geben? Also, dass man sich diese Warum-Frage auch öfter stellt.
Das ist ganz gefährlich, ja. Da kommen dann die schwarzen Hubschrauber und holen dich ab, wenn du die Frage stellst, warum muss es eine Inflation geben? Es muss natürlich keine Inflation geben. Das ist eine der großen Lebenslügen des Systems, in dem wir heute leben. Ja. Man sieht es eh, wenn du arbeitest im Internet, also da gibt es von Jeff Booth das Buch The Price of Tomorrow, er erklärt das eh wunderbar, dass quasi die Technologie diese Inflationslüge irgendwo im Lüge straft, ja, weil da wird es billiger, ja, und das kann man gar nicht aufhalten.
Und es ist nicht nur im Smartphone, sondern es ist ja überall, es ist ja wirklich ein Arzt, der sich die Röntgenbilder ansehen kann, der ist ja viel langsamer als ein Computerprogramm, das halt ganz schneller und auch zielgenauer analysieren kann, ob der Patient Tumor hat oder nicht. Oder ein Landwirt, der halt wirklich auf den Zentimeter genau die aussehen kann und ernten kann. Das wird ja alles günstiger, in Theorie. Die Frage ist halt, warum wird es nicht günstiger?
In der Praxis. Ja, derzeit haben wir ja einige Gründe dafür. Aber merkst du auch, wenn jetzt, das eine sind sozusagen die langfristigen Trends, und da mache ich mir auch gar keine Sorgen, also es wird günstiger. Das ist auch, the cat is out of the bag, und wir sind ja noch ganz am Anfang, weil wenn man das Ganze dann global mal skaliert, ja, sagst du, der Landwirt, ja, aber es wird wahrscheinlich noch auch in Deutschland und Österreich noch wenige Landwirte geben, die wirklich auf den Zentimeter genau das Ganze per Satellitenfoto machen können, aber bis du das mal global hast, okay. Aber jetzt aktuell, also bekommst du jetzt viel mit, auch teilweise auch im Privaten, also bei mir ist es jedenfalls so, ja, also im Kinderspielplatz gibt es nur ein Thema, ja, und eigentlich im Freundeskreis auch, was mich ehrlich gesagt total überrascht und schockiert, weil ich so lange über Inflation geredet habe, ohne dass es jemand ernst genommen hat, und jetzt ist es plötzlich da.
Ja, ja, 2% ist halt was anderes als 7 oder 8%, das merkt man ganz stark, ja.
Merkst du auch, also im
ja, bei der Supermarktkasse natürlich, Tankstelle überall. Das ist halt wirklich ein Smalltalk-Thema jetzt, muss man schon fast sagen. Dass die Leute sagen, sie können eigentlich nicht mehr sparen. Und das ist, wird wirklich immer schwieriger. Ich glaube, da habe ich letztens mal eine Studie gesehen, dass 60% der Familien nicht mehr sparen können, sie halt wirklich nur mehr verdienen und dann 1:1 alles ausgeben. Das war vor ein paar Monaten noch bei 40%. Ne? Also es hat sich...
Das ist verrückt.
Ja, und es ist richtig beängstigend, weil vor allem in Deutschland oder auch in Österreich die Leute halt alles noch am Girokonto, am Sparkonto belassen. Das wird halt so massiv entwertet über die Zeit oder auch noch so alte Rentenverträge haben mit Garantiezinsen, die massiv entwertet werden und dann in der Rente halt fast gar nichts mehr haben. Also die Altersvorsorge bricht jetzt zusammen, muss man sagen.
Ist Deutschland besser noch dran als Österreich? Sind da mehr Leute interessiert an der an ihrer eigenen Geldanlage? Ist es ungefähr gleich?
Ich würde sagen, es ist gleich.
Und was das System betrifft, ist das Pensionssystem solider in Deutschland als in Österreich?
Ich würde sogar noch schlechter sagen. So, also zumindest, als ich noch in Österreich gearbeitet habe früher, dann war es schon das Pensionssystem, also anders als die Rente, dass da noch mehr übrig blieb. Und also die Rente in Deutschland, wenn ich da bekommt man einmal im Jahr, nachdem man älter ist als 35, bekommt man dann halt einmal im Jahr so einen Renteninformations.
Ui, jetzt hast du verraten.
Gerne. Seit 5 Jahren bekomme ich das. Also einmal im Jahr so eine Renteninformation und dann steht halt drauf, wie viel brutto, wohlgemerkt brutto, man jedes Jahr bekommt. Da muss man mindestens noch 20-25% wegrechnen, um halt den Nettobetrag zu bekommen. Und das, also da... Die durchschnittliche Rente einer Frau in Deutschland ist derzeit bei 800 Euro netto. Also das ist extrem wenig. Ich glaube, wenn die Frauen natürlich jetzt mehr arbeiten, wird sich das schon ein bisschen erhöhen. Aber mehr als 1.400, 1.500 Euro netto wird es nicht werden. Und da kommt man nicht zurecht in München, sage ich gleich so.
Das ist schockierend.
Ja.
Das ist, wenn wir reden davon, von einem der reichsten Länder der Welt mit einem der best ausgebauten Sozialstaaten der Welt, der auch schon seit vielen Jahrzehnten läuft und offenbar, also, eigentlich funktioniert es nicht. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, vielleicht muss man das ganze Modell überhaupt überdenken, sein ganzes Leben lang zu arbeiten und dann in Pension oder in Rente zu gehen und sich dann das bezahlen zu lassen. Ich glaube, die meisten tun das auch und ich weiß nur nicht, also ich glaube, dass auch schon die Generation vor uns gesagt hat, ja, wir bekommen ja keine Rente und das sagt man halt dann so, aber man glaubt es nicht wirklich.
Ja, mein Vater musste nicht investieren, also auf keinen Fall Das lief so. Mein Vater war eine Ausnahmescheinung, weil er Beamter war. Die haben dann auch mal einen eigenen Status in Österreich.
Ja, die werden auch noch irgendwie 400 Jahre nach ihrem Tod ordentlich bezahlt.
Aber da kam er nie auf die Idee, dass er irgendwie investieren musste. Oder mein Opa war länger in Rente, als er tatsächlich gearbeitet hat. Also da war es auch noch Usus, dass man mit Mitte 50 in Rente oder in Pension geschickt worden ist in Österreich. Ne? Also das wird es nicht mehr geben.
Also es gibt da dieses berühmte Buch von Adam Ferguson, When Money Dies. Hast du von dem schon mal gehört? Das ist ein Buch über die Erfahrungen der Deutschen und der Österreicher in der Hyperinflation der 1920er Jahre. Und das ist sehr populär geworden nach der Finanzkrise, als die Notenbanken angefangen haben, Geld zu drucken und das war die erste Welle derer, die Angst hatten, wirklich vor einer hohen oder möglicherweise einer Hyperinflation. Und das ist deswegen so interessant, weil es aus der Perspektive des normalen Volks unter Anführungszeichen geschrieben wurde. Und zwar meistens der Frauen, weil die Männer sind alle tot gewesen. Die kamen nicht aus dem Krieg zurück. Ja? Und da gab es eben eine Frau, ich glaube, der Name war, ich habe das so oft zitiert, dass ich mir sogar den Namen gemerkt habe, ich glaube, ihr Name war Ruth Eisenmenger. Mhm. Und da ist auch der Mann, ist im Krieg gestorben und sie beschreibt halt so, wie sie dann nach und nach zuerst die goldene Uhr verkauft hat und dann das Klavier verkauft hat und das ist auch interessant, die ganze Bevölkerung war damals sehr schnell investiert am Aktienmarkt, im Forex-Markt sozusagen, also du bist quasi in Wien physisch zur Börse gegangen und hast spekuliert, weil eben das Geld schon sehr schnell angefangen hat zu entwerten. Mhm. Und eine Szene, die beschreibt, ist, dass das unweit von hier, das frühere Kriegsministerium, das ist heute das Sozial- und Wirtschaftsministerium, Riesenbau, ja, am Ring. Und da saßen drinnen die Beamten für die ganze Donaumonarchie, für über 50 Millionen Menschen, aber zuständig für einen Rumpfstaat von 6 Millionen Menschen, aber immer noch in Vollbesetzung.
Okay.
Und im Winter war eingeheizt und am Abend war das Licht an, während der Rest der Bevölkerung darben musste. Mhm. Also das ist nur als Beispiel. Der Beamte hat schon gut, weil der Staat am Ende des Tages das Geld direkt bekommt. Und gerade in einer hyperinflationären Situation wissen wir, der es zuerst bekommt, dem geht es am besten.
Die Geschichte kannte ich nicht, aber klingt schlüssig, ja.
Ja, leider. sie klingt leider schlüssig, ja. Jetzt würde mich interessieren, wie viel Zeit geht, also oder wie viele Leute melden sich da bei dir? Wie funktioniert das? Gibt es da E-Mails oder hast du da Chats oder wie trittst du in Kontakt mit einer Community?
Ja, also ich habe einen Newsletter, den ich gerne auch nochmal hier hervorheben möchte. Also da schreibe ich einmal die Woche einfach so mal persönliche Geschichten auch, die mit Finanzen zu tun haben. Und ja, die auch viel mit Familienleben oder so zu tun haben. Also da, und dann bewerbe ich natürlich auch meine Artikel und auch den Podcast mit immer neuen Themen, die ich da heraushole und fordere die Leser auch wirklich auf zu antworten, mir selbst auch zu schreiben, und da kommt auch einiges zurück. Also das finde ich schon mal toll, dass man immer so in Kontakt bleibt mit den Lesern.
Der Newsletter ist auf kinderleichte Finanzen zu finden?
Genau, der ist auf kinderleichtefinanzen.de zu finden. Und dann habe ich jetzt ganz neu einen Telegram-Channel eröffnet. Ich habe es noch nicht direkt an alle Newsletter-Abonnenten kommuniziert, sondern immer nur an die neuen. Also der ist noch nicht besonders groß, aber gerne, wenn ihr da beitreten wollt, dann können wir uns auch austauschen. Und ich bin generell jetzt mal so abgekommen von anderen sozialen Netzwerken und habe jetzt ein bisschen Twitter für mich entdeckt und versucht auch ein bisschen die Community auch zu erreichen. Schauen wir mal, ich probiere es mal und so. Aber prinzipiell das Herzstück ist der Newsletter.
Und du wirkst so, wie soll ich das sagen, zu entspannt.
Ja,
also du hast einen Hauptjob, du hast eine Familie, du schreibst einmal die Woche ein Newsletter. Ich weiß, wie schwierig das ist, jede Woche irgendwas abzuliefern. Ja?
Ja.
Und dann auch noch die Fragen beantworten. Wie geht sich das alles aus?
Ich höre das öfters. Also ich habe einmal, also was mich richtig beeinflusst hat, war dieses Buch, das hat auch gar nichts mit Bitcoin zu tun und gar nichts mit Finanzen. Das ist aber der Klassiker, der heißt so 7 Habits of Highly Effective People. Mhm. Und da muss man sich halt ganz am Anfang mal klar machen, dass man selbst die Entscheidungen, die man halt im Leben so trifft, für die selbst verantwortlich ist. Also man kann immer, und jede Reaktion, auch die Gefühle, die kann man halt auch lenken. Also das ist mal so das erste Wissen, dass man nicht immer nur ein Spielball des Schicksals ist. Und dann gibt es halt noch so ein paar Methoden, wie man darauf aufbauen kann. Zum Beispiel, dass man seine Prioritäten kennt, dass man einmal in der Woche seine Woche plant. Also mir ist zum Beispiel auch Sport wichtig, dass ich halt sage, okay, um die Uhrzeit mache ich halt Sport. Und das ist halt das, was fix eingeplant ist. Und einmal die Woche mache ich halt diesen Newsletter oder einmal alle zwei Wochen, bei mir kommt alle zwei Wochen der Podcast. Oder ich möchte 3 Artikel in den einen Monat schreiben. Also das sind halt so Dinge, wo ich halt die Woche strukturiere. Aber nicht nur das, was halt nebenberuflich und hauptberuflich ist, sondern halt eben auch Familie. Also ich plane das auch wirklich, obwohl das komisch sich anhört, dass ich halt zweimal die Woche jemanden anrufe von meiner Familie oder von Freunden, dass das halt auch nicht verloren geht. Es ist viel Planung.
Klingt überhaupt nicht komisch. Sollte ich auch machen. Und wenn meine Mutter zuhört, dann wird sie sagen, ja, solltest du, sorry Mama. ich werde mir das Buch besorgen. Aber du hast jetzt gesagt, so, ja, man ist für seine eigenen Daten selbst verantwortlich. Also ich merke schon langsam, wie du da reingerutscht bist in diese Bitcoin-Geschichte. Angefangen mit Highly Effective People und dann über die Geldanlage und zum Thema Bitcoin.
Ja.
Wo stehst du denn jetzt gerade persönlich sozusagen auf deiner Reise? Also was sind so die Themen, die dich beschäftigen beim Thema Bitcoin?
Also mich beschäftigt tatsächlich Inflation jetzt auch sehr. Also das ist halt der Klassiker. Dann spürt man es halt wirklich mal aus, nicht nur theoretisch. Also ich fand es damals 2% auch schon wirklich viel, wenn ich mir dann ausgerechnet habe, was bedeutet das in 30 Jahren.
Ja.
Und habe mich da gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Ich finde aber natürlich 7 oder 8% wirklich schlimm. Also jetzt generell für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das beschäftigt mich sehr. Auch diese Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, die man halt immer mehr so beobachtet.
Glaubst du, dass das zusammenhängt?
Ja.
Kannst du erklären, wie?
Also es fehlt ein gemeinsamer Maßstab, würde ich sagen. Also das geht vielleicht schon ein bisschen so rein ins Metaphysische oder dergleichen, aber ich habe jetzt auch gerade ein Buch gelesen, das ist Geld und Magie, wahrscheinlich kommt das jetzt alles so ein bisschen rein, aber es ist halt interessant, dass man halt, dass es die Erde an sich so ein endliches System ist, also es gibt Zeit ist endlich und Arbeit sozusagen, obwohl man glaubt, das ist, aber Arbeit ist halt auch endlich und dann spült etwas hinein, was unendlich ist, sozusagen, nimmt die Geldmenge. Und das bringt halt das System in Unordnung. Und wenn man das einfach so lässt und sozusagen das System nicht mehr ändert, dann glaube ich, dass die Unordnung immer mehr zunimmt. Also es ist die Geldmenge einfach, die halt unendlich ist, die halt auf ein endliches System trifft. Und das kann nicht ein unendliches Wachstum hervorrufen, sondern eher mehr Unordnung.
Ich bin komplett baff. Du hast vollkommen recht, natürlich. Ja. Es ist nur hochinteressant zu sehen, dass dann schon mehr Leute immer draufkommen. Ja. Und für mich ist auch Bitcoin gar nicht, also kann schon sein, dass Bitcoin so wie es heute ist, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Aber die Aufklärung über diese Dinge, ja, und auch was du gesagt hast, es braucht dann einen gemeinsamen Maßstab oder eine, und das merkt man halt auch, finde ich auch, wenn man dann mit Bitcoinern zu tun hat, die schon quasi geistig ein bisschen stärker in diese Richtung tendieren, dass es das wieder da ist und es herrscht ein bisschen mehr Respekt und auch vor allen anderen Meinungen. Ich tue mir jetzt schwer, das zu sagen, weil ich glaube, Twitter ist da nicht sehr hilfreich. Ja. Deswegen warne ich dich von Twitter.
Okay, ja. Schon zum zweiten Mal.
Ja. Und was du auch sagst, weil du sagst metaphysisch, ich habe schon langsam nicht einmal mehr ein großes Problem damit, ins Esoterische zu gehen oder sogar ins Spirituelle, weil irgendwie ist der Mensch ja nicht nur Fleisch und Knochen. Ja? Und irgendwo ist da was. Also man merkt jetzt auch, wir sind jetzt mitten in einem tiefen Bärenmarkt und einem schweren Absturz haben wir gerade hinter uns bei Bitcoin. Und man merkt aber auch, dass selbst diejenigen, die das Thema nicht gut finden, die das ablehnen, die da Meinungen vielleicht haben, die vielleicht falsch sein mögen, aber sie haben sie halt, trotzdem lässt es sie nicht mehr los. Und sie müssen dann, also auf Twitter merkt man es, sie müssen dann ihre Meinung dazu ablassen. Ja. Ja, und in den Medien, ich kenne ja meine Medien sehr gut, und da kommen dann, also da überbieten sie sich dann mit irren Artikeln. Ja. Es gibt so ein paar Spezialisten, die kommen natürlich immer dann, wenn es mal runtergeht, ne, weil sie wissen, die Stimmung ist besonders schlecht, und dann wird noch einmal draufgehauen. Ja, und dann halt, Bitcoin ist da der Blutdiamant und it's boiling the oceans. Also ich meine, auch diese Bilder, die da verwendet werden, für ein an sich immer noch sehr kleines Phänomen.
Ja. Ja. Und denkst du, warum ist es so? Ist es so, dass es mehr Klicks gibt?
Ja, also Klicks sind ganz, ganz wichtig. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad auch die Emotionswelt auch der Autorinnen und Autoren. Also die einfach, das ist einfach offenbar so ein Thema, dass so, auch wenn du, dass dich auch, es gibt eine Gruppe von Menschen, die hat Bitcoin nicht am Tapet.
Ja.
Die hört so diese Botschaft, das mit der Geldmenge, hört so diese Botschaften der Bitcoiner, will sie aber nicht hören.
Ja.
Will sie aber nicht hören. Und ist dann besonders gehässig, wenn es mal runtergeht und die Bitcoiner leiden müssen, dann lassen sie so raus, dieses seht ihr doch, ihr habt ja da nicht, ist ja doch kein Inflationsschutz, ist gerade 20% gefallen und so weiter. Ja. Während wir natürlich, wenn ich von Inflation rede, rede ich jetzt nur noch von der Geldmenge. Ja. Ob das jetzt der Preis fällt oder steigt, ist am Ende des Tages das meiste Geld, am Ende des Tages ist klar, das meiste Geld, das die Bitcoiner in Bitcoin gesteckt haben, hätten sie sonst eh verprasst. Ja. Aber, das ist sehr interessant, was du gesagt hast, du gehst ja sehr langsam. Ich nehme an, dass du mit Bitcoin dasselbe machst wie mit den anderen Dingen. Das heißt, du tastest dich auch langsam vor. Ja. Also was ist deine Strategie zum Einstieg?
Das hat mir sehr geholfen, dass ich halt einen Sparplan. Ich war halt am Anfang wirklich begeistert. Ich bin ja jetzt noch immer von Bitcoin. Und ich denke aber, wenn ich damals schon einen Teil von meinen ETFs verkauft hätte und so und komplett umgeswitcht wäre zu Bitcoin, das wäre also im Nachhinein natürlich nicht so gut gewesen sozusagen. Also ich habe halt angefangen mit
dem Sparplan. Gab es einen Moment, wo du solche Sachen überlegt hast?
Ja, ja. Gab es natürlich, weil man dachte, okay, ich glaube daran,
dass es... Während es halt raufgeht, ne?
Es ist schon raufgegangen und ich glaube auch daran, dass es mindestens 100.000 erreichen kann, also ein Bitcoin 100.000 Euro wert. Warum sollte ich da jetzt nicht einen Großteil von meinem Geld so investieren? Aber ich habe mich dann trotzdem irgendwie so gezügelt, einfach weil ich viel gelesen habe, okay, bei so einem hochvolatilen Asset ist das halt besser, Sparplan, also immer wieder in Tranchen zu investieren, weil halt dann der Durchschnittspreis an sich sinkt, weil du kaufst halt mehr Anteile, wenn der Kurs weiter unten ist. Das wäre halt mal das Rationale. Aber auf der anderen Seite habe ich es mir selber zugetraut. Ich sehe es ja auch, wenn die Aktien oder der ETF runtergeht, dann macht das ja auch was mit mir. Und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt wieder so 50%, 60%, 70% runtergeht, dann kann ich wenigstens sagen, das ist halt rein psychologisch. Also es tut halt immer viel mehr weh, als dass man sich über etwas freut. Und wenn ich jetzt investiert hätte und es geht halt um 100% drauf, ist die Freude dann trotzdem weniger, als wenn es halt einmal um 60% runterrauscht. Und das wusste ich halt eben schon von den ETFs.
Also du bist vorbereitet gewesen.
Ja.
Du gehst auch methodischer vor. Ich glaube auch, dass man da jetzt ganz banal so Küchenpsychologie-mäßig einen Unterschied machen kann zwischen Mann und Frau. Also auch bei mir selber, ich kenne das auch alles, die Theorie, aber in der Praxis, wenn du sagst, ah fuck, ja, ich bin zu spät dran, weil das ist ja das auch das bei Bitcoin, ja. Man glaubt immer, man ist zu spät dran.
Ja,
weil meistens wird man aufmerksam, wenn es gerade rauf geht.
Ja.
Ja? Und die Wahrheit ist aber, wenn wir das Thema ernst nehmen, dann geht es um einen sehr langen Prozess, sowohl für dich persönlich als auch für die Gesellschaft.
Ja.
Das heißt, du hast keinen Stress.
Ja.
Ja? Und deswegen, wenn du jetzt angefangen hast bei steigenden Kursen, jetzt sind wir eh schon stark gefallen, jetzt ist natürlich angenehm für dich, jetzt ist es natürlich super. Ja? Kannst du sagen, ich mache weiter den Sparplan. Und das ist auch das, was du deinen Hörerinnen empfiehlst, nehme ich an.
Ja, ja. Ich habe auch so einen Artikel geschrieben, in 15 Minuten einen Bitcoin-Sparplan aufsetzen. Es hat wirklich nur 15 Minuten gedauert. Und das empfehle ich auch. Also vor allem, wenn das so volatil ist, das ist für die Seele besser.
Es ist tatsächlich, also der Umgang mit der Volatilität, also mit den rauf- und runtergehenden Kursen, ist ein Wahnsinn.
Ja,
und
das
ist
wirklich,
du kommst in eine psychologische Ausnahmesituation und das ist für die meisten Menschen, das ist auch etwas, was, wie soll ich sagen, man kann so weit gehen zu sagen, dass das ja auch von nicht der Zweck von Bitcoin. Der Zweck von Bitcoin wäre ja, nachher, wenn es als monetäres Asset bereits so weite Verbreitung hat, dass faktisch jeder investiert ist oder faktisch jeder es nutzt, dann wäre ja sein Zweck eher die Stabilität und halt sozusagen das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. 2% Inflation sind, wenn man sich überlegt, auch schon ziemlich schlimm. 2% Deflation würde heißen, ich habe quasi 2% verzinstes Geld, das an Kaufkraft gewinnt. Da ist dann auch die Volatilität nicht mehr so groß. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen. Ähnlich wie ich mich heute verlasse auf Aktien, ETFs, Immobilien und so weiter. Gold.
Ja, man hat halt dann nicht diesen Stress, weil bei Immobilien finde ich, also ich bin jetzt keine besonders gute Immobilienanlegerin oder so, kenne mich da auch nicht zu wenig aus, aber man hat halt immer diesen Kredithebel. Also es muss schon funktionieren in diesem derzeitigen System. Also wenn die Preise runtergehen, dann hat man halt den doppelten Verlust und das Eigenkapital ist weg. Und ich glaube, wenn man sich aber so verlassen kann aufs Geld, dann bräuchte man sich gar nicht mehr mit Finanzen beschäftigen. Also dann lässt man es halt eben am Konto eben und das wird jedes Jahr um 2% mehr wert durch die Deflation.
So wie bei deinem Papa. Und bei deinem Opa.
Genau. Ja? Genau.
Und dann mit 50 ab in Rente.
Ja.
Ja?
Das wäre, oder schon vorher weniger arbeiten. Also das fände ich halt vor allem für Eltern ganz wichtig. Also wenn jetzt beide 40 Stunden arbeiten, das ist wirklich stressig. Ich weiß nicht, wie das manche Eltern schaffen. Wir können es uns Gott sei Dank leisten. Wir haben den Luxus, dass wir beide nicht so lange arbeiten müssen. Aber ich weiß nicht, wie man es schafft, wenn man 40 Stunden arbeiten müsste, wenn beide 40 Stunden arbeiten müssten.
Gut, I don't know. Es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Ne? Manche arbeiten 40 Stunden und dann kümmert sich halt das Kindermädchen um die Kinder oder die Ganztagsschule.
Ja.
Aber es ist halt auch einfach traurig.
Ja.
Also es ist eigentlich traurig, wenn du nicht die Zeit hast, einfach die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen.
Mhm.
Und ich glaube, dass das Frauen merken das besser, also mehr als Männer, weil Männer gar nicht davon ausgehen, dass sie die Chance dazu je bekommen.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube auch, dass sich das jetzt stark ändern wird. Also ich war heute zum Beispiel, war ich um 12 Uhr beim Mausical im Kindergarten von meinem Sohn, hat eine Stunde gedauert. Und es war aber die Generalprobe, weil wir sind schon nicht mehr da, wenn die eigentliche Aufführung ist, sind wir auf Urlaub und deswegen war ich bei der Generalprobe. Und da waren war ich und ein anderer Vater. Ja, also die Männer halten schon die Fahne hoch manchmal. Ja. Weil natürlich wenn du selbstständig bist, wenn du freiberuflich bist, wenn du vielleicht im Homeoffice bist, sagen wir mal als Chef, dann hast du vielleicht auch mehr, hast du mehr Freiheiten. Ne? Mhm.
Ja. Ja, wäre schön, wenn sich das so hinentwickelt, dass halt da jetzt auch am Nachmittag mehr Männerzeit haben sozusagen, also und dann auch die Arbeitszeit reduzieren können. Das wäre halt eben das Ziel. Und ich, weil es gibt ja so dieses klassische Buch, wo man sagt, okay, die fünf Dinge, die man halt irgendwie bereut, ja, bevor man stirbt, und da ist halt immer dabei, mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Das höre ich ja auch total oft. Aber es geht halt nicht nur um die Mehrzeit, die halt total wichtig ist mit den Kindern, sondern ich finde auch ein bisschen für sich, weil das geht halt auch irgendwie so verloren. Wenn man halt 40 Stunden arbeitet und danach maximal viel Quality-Zeit mit den Kindern verbringen möchte, dann hat man überhaupt nichts mehr für sich.
Nein,
irgendwie
mal,
dann fällt man um 9 ins Bett und ist
gut, du hast das im Kalender, du hast den Sport im Kalender stehen zumindest.
Ich habe den Sport zumindest
im
Kalender
du?
Stehen. Also ich fahre sehr gern Rennrad, das ist aber wirklich weniger geworden mit den Kindern. Das, also 2 Stunden irgendwo unterwegs sein, ist wirklich weniger geworden. Ja. Jetzt mache ich mehr so Effizienzsachen wie Freeletics.
Wie bitte was?
Freeletics, das ist so eine App. Und dann,
okay, ja, verstehe. Die geben dir so Übungen vor.
Ja, es macht nicht so viel Spaß, ja, ist wahnsinnig effizient, aber ich glaube, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und ich wieder mehr Zeit habe, oder wenn wir mal bei der Oma sind, vorgestern sind wir wieder Rennrad gefahren, dann ist natürlich super. Aber
sehr
so regelmäßig
gut.
Ist halt Freeletics, ja.
Aber ein bisschen, ich würde jetzt ganz gerne noch, weil das jetzt ein aktuelles Thema ist und auch etwas, das ich im Podcast ein bisschen mehr thematisieren möchte. Jetzt wären wir schon fast politisch. Mhm. Jetzt reden wir da davon, dass man die Arbeitszeit reduziert, sich mehr Zeit, ja, für die Familie nimmt, dass man quasi ein faireres Wirtschaftssystem aufbaut. Ja? Mhm. Das klingt alles schon fast ein bisschen wie bei der Arbeiterkammer.
Mhm. Ja, ist es so?
Ich weiß es nicht. Die haben natürlich andere Vorstellungen. Die wollen einfach die Steuern erhöhen. aber so wird es nicht funktionieren natürlich. Mhm. Das wissen wir. Aber ist das, also, worauf ich hinaus will, ist eigentlich so, wie immer mehr Leute drauf kommen, das funktioniert so mit dem Geldsystem nicht und so, ja, weiter, kommen ja offenbar auch immer mehr Leute drauf, dass es da noch einen Zusammenhang gibt zu diesem Hamsterrad.
Ja. Ja, viele setzen das halt mit Kapitalismus gleich, ne? Dass man sagt, okay, man muss immer mehr arbeiten, die Firma verlangt immer mehr. Also das hatte ich ja auch, also dass ich mal gedacht, ja, habe, es liegt an den Kapitalismus, sondern an den Unternehmen, die halt immer mehr verlangen und alles beschleunigen. Aber ich glaube, es lag einerseits natürlich auch an Gesprächen mit Freunden oder mit speziell einem Freund von meinem Mann und von mir, der halt, glaube ich, seine Jugend in Amerika verbracht hat und halt diesen Spirit ein bisschen mitgebracht hat, mit Ayn Rand und dergleichen. Und wir haben halt diskutiert viel mit ihm. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, dass es gar nicht so der Kapitalismus ist, sozusagen, der schuld an allem ist, sondern schuld an allen, unter Anführungszeichen.
Ja, ja.
Wir sind ja nicht nur Marionetten. Aber dass es der Grund sein kann, dass es halt eben, warum gibt es zum Beispiel eine Zentralbank, warum heißt das zentral? Also das ist ja schon an sich ein Widerspruch gegen Kapitalismus. Und das musste ich aber echt erst lernen. Und ich glaube, das geht immer schneller. Also bei mir hat es echt jahrelang gedauert, bis ich da mal drauf gekommen bin. Aber ich glaube, durch die Podcasts, durch die YouTube-Channels und dergleichen, wenn man sich dafür interessiert, kriegt man kostenlos diese Information. Und dann funktioniert das immer schneller, auch mit, wenn es einem nicht so gut geht. Also wenn halt die Inflation auch immer höher wird, dann informiert man sich mehr. Ich glaube, das was dieser Prozess, der bei mir Jahre gedauert hat, ist mittlerweile vielleicht ein paar Monate jetzt mit, hoffe ich.
Und auch, deswegen, weil natürlich, du hast ja schon verraten, wir sind ja schon alt.
Ja.
Ja? Wenn du jetzt mit 20 da hineinstolperst und auch gar nicht so viele Vorurteile mitbringst,
ja,
ja? Und vielleicht auch es gewohnt bist, also was mich total beeindruckt, ist auch bei jungen Menschen, jüngeren Menschen, wie schnell sie auch Informationen aufnehmen können. Mhm. Also Grüße gehen raus an jeden, der diesen Podcast jetzt in zweifacher Geschwindigkeit hört.
Ja.
Ich kann das nicht, aber ich weiß, dass viele Junge, ja, das machen. Ja?
Ja.
Und das ist total faszinierend. Also,
ja,
wir haben das noch gelernt, dass Medienkompetenz, und diese Medienkompetenz, ja, ist viel, viel höher bei den Menschen.
Ja.
Klar, manche verändern sich auch. Okay, ja, geschenkt. Aber was du gerade gesagt hast, der Zentralbank, ja, ich habe auch Jahre gebraucht, bis ich mich das getraut habe, zu sagen, irgendwas stimmt ja nicht. Ja.
Ja.
Und Kapitalismus auch, ja. Du kannst ja nicht gleich, also es ist kein Kapitalismus. Oder wenn es Kapitalismus ist, dann ist der Kapitalismus nicht das, was wir glauben, dass er ist, weil in der Mitte steht eine staatliche Zentralbank,
ja,
die das Geld ausgibt. Das funktioniert so nicht.
Ja.
Ja. Da ist immer mit Bitcoin schon näher dran oder mit Gold.
Ja.
Nur Gold ist halt nicht digital genug. Ja.
Ja.
Gut, jetzt, wenn du jetzt nur noch Ja sagst, dann...
Eva, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gern, Nico.
Ich würde das gerne mal wieder fortsetzen, mhm, auf deinem Weg auch ins Bitcoin Rabbit Hole. Ja. Und danke für deine Arbeit und ich freue mich, dass du in Innsbruck dabei bist. Sag uns noch, wie finden wir dich, wo können wir dir folgen, wie kriege ich deinen Newsletter?
Also am liebsten auf kinderleichtefinanzen.de, da könnt ihr direkt Newsletter abonnieren. Auch bei dem Meine Mäuse Podcast, den findet man eigentlich überall, wo es halt Podcasts auch gibt. Und ich freue mich, wenn ihr den abonniert. Ich bin gerade dabei, den YouTube-Channel ein bisschen aufzubauen, aber da bin ich wirklich ganz noch in den Kinderschuhen. Also den Newsletter, da seid ihr immer informiert.
Ausgezeichnet, den schaffst du auch einmal die Woche.
Ja,
das steht im Kalender. Gut. Genau. Alles Gute, Eva, vielen Dank und ich drücke dir die Daumen, dass es mit dem Rennrad bald wieder mehr wird.
Danke, danke Nico.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.